Unser Thema heute, Königskinder, tun, was der Papa sagt. Halleluja. Danke, Jesus, dass du uns zu Königskindern gemacht hast. Danke, Herr, dass du durch dein Leben, durch deinen Tod am Kreuz, durch das Tragen unserer Sünden, Herr, für das Reinwaschen durch dein Blut, dass du uns zu Kindern gemacht hast, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, Königskinder tun, was der Papa sagt. Wenn mein Papa früher gesagt hat, geh mal an den Automaten und hol mir mal eine Schachtel Zigaretten, bin ich an den Automaten gegangen. Oder er hat gesagt, nimm mal die Post, da vorne ist der Briefkasten, bring die mal zum Briefkasten. Aber die Post zum Briefkasten gebracht. Und wenn der Papa gesagt hätte, was, ich habe eine neue Arbeit gefunden, die ist jetzt nicht mehr in Kaiserslautern, sondern die ist jetzt in Dortmund. Dann sind alle umgezogen nach Dortmund. Ist doch so, oder? Königskinder tun, was der Papa sagt. Ich hoffe, dass es bei uns auch so ist, dass wir tun, was der Papa sagt. Wenn der Papa sagt, Mensch, ich sehe dich aber jetzt gar nicht mehr in Wiedenbrück. Ne? Wir haben jetzt die Isabel, die war hier. Sondern Gott hat gesagt, ich sehe dich jetzt in Tadschikistan. Und Isabel hat gesagt, ja, ich tue das, was der Papa sagt. Ja? Halleluja. Und so ist es auch für uns dran, wenn der Papa sagt, Mensch, mein Papa hat mir früher gesagt, wir hatten eine Firma, nimm mal die Briefe mit und bring die mal alle zur Post. Dann habe ich das gemacht und heute sagt der Papa vielleicht auch zu dir, nimm mal, schreib mal einen Brief. Schreib mal einen Brief an den oder tu vielleicht auch noch 100 Euro rein oder 500 Euro und schick den mal dahin. Tue ich dann, was der Papa sagt. Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir einfach tun, was der Papa sagt, weil wir sind Teil von etwas ganz Großem. Ne? Wir sind Teil von dem Reich Gottes. Wir sind nicht nur das, was wir hier sehen, was wir vor Augen haben, sondern du und ich, wir sind Teil von etwas ganz Großem. Und Gott hat das alles im Überblick. Und er setzt seine Kinder da ein, wo er sie haben möchte. Aber wir müssen auch Ja sagen. Ne? Wir wollen das tun, was der Papa sagt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig. Wir sind berufen, das Land zu besitzen, ne? So wie die Israeliten berufen waren, das Land zu besitzen, ne? Als sie über den Jordan gegangen sind, ne? Das Land Kanaan zu besitzen. Sie waren berufen, das Land zu besitzen. Und so sind auch wir berufen, das Reich Gottes zu besitzen in Ewigkeit, das Königreich Gottes in Ewigkeit. Was ist so ein Gedanken? Die Ewigkeit ist nicht minus der paar Jahre, die wir hier haben. Und die Ewigkeit ist auch nicht minus der Zeit vom Gesetz von Abraham bis zu Jesus oder auch nicht der Zeit von Jesus bis zu uns, sondern die Ewigkeit ist schon immer ewig. Da geht auch kein nichts davon weg. Das fand ich so spannend. Ja, Halleluja. Und ich dachte heute Morgen, ich war drüben noch zum Beten und habe so einfach von Gott zu sagen, wie groß er ist und wie gut er ist und wie treu er ist. Vielleicht können wir das einfach mal gemeinsam machen. Vielleicht stehen wir einfach nochmal zusammen auf und sagen, Gott, ich danke dir. Du bist so groß. Gott, du bist so groß. Sprechen wir einfach mal nach. Gott, du bist so groß. Gott, ich bin so gut. Gott, du bist so treu. Gott, du bist so gütig. Gott, du bist so barmherzig. Gott, du bist so gnädig. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Gottes Güte, Treue, seine Barmherzigkeit ist genauso groß wie die Ewigkeit. Ja? Da ist kein Abstrich. Da, so groß wie die Ewigkeit, so groß ist die Güte von unserem Gott. Und so groß ist die Treue von unserem Gott. Und so groß ist seine Gnade und Barmherzigkeit. Und wir haben es nicht verdient, aber Gott ist gut. Halleluja. Der Herr hat mich heute Morgen an diese Bibelstelle erinnert von dem König Saul. Saul wartete in Gilgal auf den Propheten. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es schon gelesen, Altes Testament, ne, noch vor David. Saul war der König, der von Gott eingesetzt war. Saul hat gesagt, das Volk Israel wollte einen König haben und Gott hat gesagt, okay, wenn ihr das unbedingt wollt, ich gebe euch einen König und ich suche euch auch einen aus. Und er hat einen ausgesucht, der war einen Kopf größer als die anderen, der war gut aussehend und hatte so viele Dinge, die so ein König braucht. Aber leider hat er es nicht bis zum Ende geschafft. Also Saul war, die Israeliten hatten Krieg und wollten in den Krieg ziehen und Saul, sie warten auf den Propheten Samuel, sagen wir mal so. Und die Israeliten, also sie waren bereit, in den Krieg zu ziehen und aber vorher Gott ein Opfer zu bringen und Gott vorher zu befragen. Und sie warteten auf den Propheten, weil der Prophet war derjenige, der das Opfer bringen musste. Und der Prophet hat sich verspätet. So, jetzt ist der Prophet nicht rechtzeitig gekommen. Und Saul hat gesagt, boah, wir können nicht länger warten. Wir müssen jetzt was tun. Ne? Wer weiß, wann der Prophet kommt. Vielleicht kommt er gar nicht. Vielleicht hat irgendein Bär oder irgendein Löwe ihn gefressen. Wer weiß das schon. Ja? Weil sie wussten es einfach nicht. Und sie waren unsicher und sagen, Mensch, wir müssen was tun. Wir können nicht mehr warten. Und Saul ist hingegangen und hat geopfert. Er hat etwas getan, was Gott gesagt hat, was den Propheten bzw. dem Priester vorbehalten ist. Ne? Samuel war Priester und Prophet. Also das war dem Samuel vorbehalten, dieses Opfer zu bringen. Und Saul hat etwas getan, wo er es einfach nicht dran war bei ihm. Das lesen wir im 1. Samuel 13, 13 bis 14. Da sprach Samuel zu Saul, du hast töricht gehandelt und das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Ja, also Samuel ist tatsächlich hingegangen und hat etwas getan, was Gott ihm nicht gesagt hat. Ja, er war gerade nicht, der Papa sagte, sondern er hat selber entschieden, was gut ist, hat selber entschieden, was das Richtige ist an der Stelle. Und ich finde es so, er hat einfach das Gebot des Herrn nicht gehalten. Ne? Und so ist es auch an uns. Wir müssen einfach gucken, dass wir, wenn Gott etwas zu uns sagt, dass wir hören auf das, was der Herr sagt. Ne? Weil Saul war das hier, er war einfach ungehorsam. Er hat eigenmächtig gehandelt und hat Gottes klare Antwort oder Anweisung hat er einfach missachtet. Ne? Er wollte einfach Gottes Segen irgendwie selber erzwingen. Ne? Wie oft wollen wir selber was tun, wollen selber sagen, wo es lang geht oder ach, das dauert mir hier alles zu lange oder ist das alles richtig und auf was soll man denn noch warten und wir wissen doch, was zu tun ist, ne? Jetzt das Opfer bringen und schnell weiter, fertig. Nein, wir müssen auf die gottgegebene Situation warten. Wir müssen darauf warten, bis die Zeit erfüllt ist, sagt uns das Wort Gottes. Wir müssen vertrauen, dass auf Gott vertrauen in die Situation. Ne? Im Grunde war es nichts anderes, Gott Sauls Glauben geprüft hat. Ne? Wie weit ist unser Glaube? Wie weit war der Glaube von Saul? Er hat gesagt, warte, der Prophet hat gesagt, warte, bis ich komme und dann wird geopfert und dann werden wir von Gott hören, was hier dran ist. Ne? Und Saul hatte einfach nicht die Zeit, er hatte Angst vor dem Volk, das Volk wurde schon unruhig. Die sagen, Mensch, was ist hier los, der kommt gar nicht und wir müssen jetzt was tun. Und die Feinde, vielleicht konnten sie die Feinde sogar schon sehen. Ne? Oft ist es so, wir können die Feinde schon sehen, aber wir warten doch auf die Antwort Gottes. Herr, was ist zu tun? Was ist zu tun in dieser Situation? Aber, und dann werden wir ungeduldig und wir machen vielleicht aus Angst Dinge, die wir gar nicht tun müssen, sondern wir harren einfach aus auf Gott. Gott geht mit uns in die Situation hinein. Und er sagt, bleib ruhig, ich habe den Blick. Ne? Der Papa hat den Überblick, der Papa weiß, was zu tun ist. Wenn der Papa sagt, es ist gut, dass du jetzt in diese Situation kommst, wahrscheinlich war es gut für Saul, in diese Situation zu kommen, weil wenn er es durchgestanden hätte, wenn er ausgehalten hätte, dann hätte er den vollen Segen Gottes erfahren können und sein Königtum wäre für immer gesichert gewesen, für sein ganzes Leben hätte er König von Israel sein können. Und so ist es auch bei uns. Vielleicht, wenn wir aushalten in Situationen und sagen, Herr, ich sehe jetzt die Lösung noch nicht, aber du hast gesagt, ne, fürchte dich nicht, ich bin bei dir alle Tage und ich gehe mit dir in jeder Situation. Aber im Moment, du weißt es noch nicht und du siehst es noch nicht. Und der Herr sagt, aber bleib ruhig, ich sehe dich, ich kenne dich, ich weiß, was du brauchst. Ja? Bleib ruhig und halte es durch, halte das aus. Und Gott festigt unsere Situation, unsere Position, nicht unsere Situation, sondern unsere Position. Ne? Er gibt uns Gnade, er gibt uns Gunst in den Situationen. Ja, bei Saul war die Folge, Sauls Ungehorsam führt dazu, dass Gott ihm das Königtum entzogen hat und hat David erwählt. Ja, vielleicht ist der ein oder andere, wer vielleicht zu wirklich großen Berufen, wenn er in die Situation mit Gott hineingeht, die Nähe Gottes sucht, die Gegenwart Gottes sucht, wenn wir mehr den Herrn fragen, unser Leben auf den Altar legen. Der Herr weiß viel besser, wie unser Leben funktioniert, wie es gelingt, wie wir es jemals könnten. Ja, wir können unser Leben nur, ja, eigentlich gar nicht. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, nur ein Stück weit. Nein, eigentlich gar nicht, weil der Herr ist der, der weiß, wie es funktioniert. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir uns einfach auf ihn werfen, ne? In allen Situationen auf ihn werfen. Ne? Die drei von Daniel, von den Propheten, ne? Meshach, Abednego und wie heißt der dritte? Ihr wisst, die drei vom Feuerofen auf jeden Fall. Die haben gesagt, Herr, oder die haben zum König gesagt, egal was du tust, egal was du jetzt zu uns sagst, wir werden unserem Gott treu sein. Egal, ob jetzt das Volk irgendwie über mich herfällt, hätte König Saul sagen können, ich weiß, der Prophet wird kommen. Und selbst wenn er nicht kommt, vertraue ich auf den Herrn, dass er den richtigen Weg für mich hat. Ne, auch wenn Situationen anders kommen, vertrauen wir auf den Herrn, dass er den richtigen Weg für uns hat. Und auch wenn wir oft unter Druck und sind einfach versucht, Gottes Zeitpunkt zu umgehen. Ne? Wir wollen es einfach schneller haben. Wir wollen einfach jetzt die Lösung. Wir brauchen es schneller, weil wir eben nicht diesen Überblick haben. Ich kann es auch verstehen. Ne? Also es ist auch, ja, ich kann es auch verstehen, weil wir denken, wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben nur 80 Jahre hier auf der Erde oder 90 oder vielleicht auch nur 50, ich weiß es nicht. Und wir denken, es muss jetzt alles da reingepackt werden. Es muss jetzt laufen. Herr, jetzt muss es gehen. Aber doch, Gott wünscht sich Vertrauen und Gehorsam, auch wenn es schwer fällt. Und ich glaube, das ist so der Punkt. Ne? Königskinder tun, was der Papa sagt. Also immer wieder darauf zurückkommen, okay, Papa, du hast es gesagt, wem vertraue ich jetzt mehr? Vertraue ich jetzt mehr meinem Vater im Himmel oder vertraue ich mehr meiner eigenen Kraft oder mehr meinen eigenen Wünschen oder mehr meinem eigenen Tempo? Ja, Halleluja. Ich glaube auch, dass Gott, wenn er was sagt, also wir hören immer wieder krasse Zeugnisse. Wir haben am Samstagabend ein krasses Zeugnis gehört Freitagabend von dem Ingolf Elzel, wie er erzählt hat, ich möchte es gar nicht wiedergeben, aber auf jeden Fall, Gott geht mit uns in den schlimmsten Situationen, die wir uns vorstellen können. Er ist mittendrin und er führt uns da rein, sein Reich gebaut wird. Gott führt uns nicht in Situationen, damit wir leiden, sondern weil wir Teil etwas Größerem sind. Wir haben unser Leben auf den Altar gelegt, unser Leben gehört nicht mehr uns. Wenn du denkst, dein Leben gehört noch dir, naja, gut, klar, kannst du machen, kann man machen. Aber du wirst halt nicht an das Ziel kommen, das Gott für uns vorgesehen hat. Ja, also wir sind Plan, Teil etwas Größerem. Und Gottes Plan ist manchmal, dass er sagt, okay, du musst jetzt umziehen. Du musst vielleicht in Korea umziehen, ins Gefängnis. Du musst vielleicht sehen, wie deine Frauen, deine Kinder sterben, weil du den Herrn nicht leugnen willst. Du musst das vielleicht sehen. Aber Gott ist bei uns und ich glaube, dass gerade Gott in solchen Situationen viel mehr tut, als wir bitten und verstehen können, als wir überhaupt begreifen können, sondern seine Herrlichkeit ist einfach mächtig in denen, die ihm treu sind und die, ja, Halleluja. 1. Thessalonicher 5, Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, ja, Gott hat nicht vorgesehen, dass wir irgendwie dem Zorn, seinem Zorn unterliegen, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Du bist bestimmt zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Herr möchte, dass du, der Herr möchte, dass du das Heil empfängst, dass du ein Träger des Heils bist, ein Empfänger des Heils bist, dass das Heil in dir lebt, bei dir wohnt, dass da, wo du bist, ist Heil, ist, ja, Halleluja. und der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Ne? Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Also ob wir leben oder schon gestorben sind, egal, wir leben mit dem Herrn, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt, original tröstet, der ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Ja? Wir dürfen einander ermahnen, ermuntern, trösten. Das ist dasselbe, was der Heilige Geist macht. Ne? Der Heilige Geist ist da, um genau diese Dinge zu tun, uns zu ermahnen, uns zu ermuntern, uns zu trösten, unser Beistand zu sein. Dazu ist der Heilige Geist gekommen und auch wir müssen davon wegkommen. Weißt du, wie oft sind wir beleidigt? Da hat aber was zu mir gesagt. Wenn ich jetzt sage, Mensch, überleg mal, was du jetzt, das geht voll gegen das Wort Gottes. Wieso kannst du das zu mir sagen? Wieso hast du das Recht, das zu mir zu sagen? Wer hat dich denn berufen? Oder du könntest auch mitreden fragen, ja, soll ich denn meines Bruders Hüter sein? Ja, so muss ich denn auf den aufpassen? Der kann auch selber auf sich aufpassen. Aber Gott hat uns berufen. Gott hat uns berufen, aufeinander aufzupassen. Und wenn einer auf dich aufpasst, dann sei freundlich zu ihm. Sag danke, danke Bruder, danke Schwester, dass du mich daran erinnert hast. Mensch, ich wäre ja beinahe in die Hölle gegangen. Ich wäre ja beinahe abgekommen vom Leben. Ne? Weil alles, was vom Wegen abkommt, zum Tod. Ne? Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das ist, muss ganz klar sein. Also, ich möchte es mal andersrum sehen. Nicht nur, dass wir Leute ermahnen sollen, sondern auch, dass wir dankbar entwickeln. Dankbares Herz, wenn du ermahnt wirst. Nimm es freudig auf. Ne? Irgendwo im Jakobusbrief heißt es, dass die Seele gerettet wird. Wenn du der Ermahnung folgst, dann wird deine Seele gerettet. Ne? Dann kommst du wieder ins Leben, wo du vorher vielleicht auf dem Weg des Todes warst. Und das ist der Sinn und Zweck von Ermahnung. Ne? Es geht nicht darum zu sagen, was uns nicht passt. Also nicht so, wie du dich hier in der Gemeinde verhältst, das gefällt mir nicht. Sondern es geht darum, darauf aufmerksam zu machen, hey, du weichst gerade vom Leben ab. Jesus ist der Weg des Lebens, ne? Sein Wort ist der Weg des Lebens, sein Wort ist Wahrheit und Leben. Ja, und du weichst gerade davon ab, du gibst gerade dem Tod Raum in deinem Leben. Ja, du machst gerade dem Tod Platz in deinem Leben. Du sagst, hier Tod, komm rein, ne? Kannst hier machen, was du willst, ist alles okay. Ne? Das ist das, worum es geht. Es geht nicht darum, irgendwie über irgendjemanden zu bestimmen und zu sagen, hier, sondern es geht darum zu sagen, du hast gerade den Weg des Lebens verlassen. Du bist gerade umgeschwenkt auf den Weg des Todes. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Botschaft, die wir uns gegenseitig bringen müssen, sagen dürfen, ja, wo man auch eine gewisse Dankbarkeit haben darf. So, oh, danke, dass du mir das gedacht hast. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Hm? Vielleicht sagt ihr Amen. Also das Wort ist Leben, die Sünde bedeutet Tod. Halleluja. Sprüche 8,36, da heißt es, wer mich aber verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. An der Stelle ging es um die Weisheit, aber es geht um Weisheit, die von Gott kommt. Ne? Und wer das verfehlt, einfach diese Weisheit, die aus dem Wort Gottes kommt, diese Weisheit aus dem Wort Gottes herauszuziehen für unser Leben und dann zu handeln und danach zu leben, der tut seiner Seele Gewalt an. Weil das, was die Seele braucht, das kommt vom Thron Gottes. Was unsere Seele braucht, um im tiefsten Inneren wirklich gesund zu sein und gut zu funktionieren und heile zu sein, das ist das, was aus der Beziehung zu Gott kommt, wo Gott unsere Seele sättigt. Es gibt so viele Stellen in den Psalmen, könnt ihr alle nachlesen. Also wer aber mich verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Ja, wer das hasst, diese Weisheit, die von Gott kommt, wer das ablehnt, wer sagt, ach nee, ja, mag ja ganz gut sein, Jesus ist ja auch ein guter Mann und so, aber ich möchte doch an der Stelle selber entscheiden, meinen eigenen Weg gehen. Ja, okay, kann machen, aber dir muss klar sein, du liebst den Tod. Ja? Wir lieben den Tod, wenn wir das nicht tun, was der Herr uns sagt. So, jetzt Johannes 6, 63. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Das ist das, was Jesus gesagt hat zu seinen Nachfolgern, als er gesprochen hat zu seinen Jüngern und auch zu anderen Menschen. Ne? Der Geist, seine Worte sind Geist und sind Leben. Und so muss es uns auch klar sein, die Bibel, das Wort Gottes, ist eingegeben durch den Geist. Und der Geist macht es auch lebendig. Also wir brauchen auch den Geist für das Wort Gottes, um es zu verstehen, um es wirklich auszuleben, um es in unserem Leben anzuwenden. Ja? Und die Worte von Jesus sind Geist und sind Leben. Also wenn du Leben brauchst, dann geh ins Wort. Und wenn du ins Wort gehst, dann frag den Heiligen Geist. Mach es immer in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Sag, Heiliger Geist, zeig du mir, zum Beispiel, wo ich im Wort jetzt gerade auf diese Situation was finde, oder erklär du mir, was ich hier lese, wenn ich es nicht verstehe. Und ich bin mal der Meinung, wir verstehen das meiste nicht ohne den Heiligen Geist, sondern nur der Geist kann es lebendig machen. Weil das Wort ist vom Geist eingegeben und kann nur durch den Geist entschlüsselt werden. Ne, das ist wie so ein Morsecode oder sowas oder irgendwie so ein verschlüsselter Code. Da kannst du sehen, boah, da sind ganz viele Zeichen und so und vielleicht Nummern, Zahlen, keine Ahnung was. Und denkst, naja, ist okay, das ist bestimmt eine tolle Botschaft, aber ich verstehe sie nicht. Ne? Sondern wir brauchen diesen Schlüssel, wo man das entziffern kann, wo man es dechiffrieren kann. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns das Wort entschlüsselt für unsere Situation und für unser Leben. Ja, Halleluja. In 5. Mose 32, 45, da heißt es, als Mose damit zu Ende war, sagte er zu ganz Israel, nehmt euch die Worte zu Herzen, mit denen ich euch heute ermahne. Verpflichtet eure Kinder darauf, dass sie sich an dieses Gesetz halten und nach diesem Wort handeln. Es ist kein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben. Durch dieses Wort könnt ihr lange in dem Land bleiben, wohin ihr jetzt über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Ich finde das so wichtig und so stark. Es ist kein leeres Wort für euch. Nehmt es euch zu Herzen, handelt nach. Ne? Auch Mose hat die Leute ermahnt, er hat das Volk ermahnt. Hier, geht den Weg des Lebens. Ne? Gott hat gesagt und Mose hat durch Mose gesagt, ich lege es euch heute vor, ihr könnt wählen, Leben oder Tod. Ja, wir haben schon so oft gesagt, uns ist es gar nicht klar, was es bedeutet, wenn wir abseits von der geraden Linie von Gottes Wort gehen. Das bedeutet einfach, wir wählen den Tod. Wir wählen nicht das Leben. Das Leben ist, wenn wir dem Papa folgen. Und das andere ist einfach das andere. Es ist kein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben. Sprüche 4, Vers 20 und folgende. Da heißt es, mein Sohn, achte auf meine Worte und hör mir gut zu. Lass sie nicht aus den Augen, bewahre sie in Herz und Sinn. Denn sie sind Leben für den, der sie findet, und Gesundheit für den ganzen Leib. Das Wort Gottes ist für den, der die Worte findet, der in der Bibel forscht. Wenn du anfängst, in der Bibel zu forschen und bitte immer wieder den Heiligen Geist, dass er das Wort in dir lebendig macht. Und auch lerne es auswendig. Lerne, dass die Menschen, die das Wort Gottes wirklich kennen und auswendig kennen und abrufen können. Du musst vielleicht die ganze Bibel von vorne bis hinten können, aber die wichtigsten Stellen, die solltest du auswendig kennen, weil wenn die Zeit kommt, dass wir keine Bibel mehr haben oder so wie es in vielen Ländern schon ist, die keine Bibeln besitzen dürfen und du kennst das Wort nicht, die Leute können mit dir machen, was sie wollen. Die Abweichung vom Weg des Lebens ist eigentlich vorprogrammiert. Also fang an, das Wort Gottes zu studieren und fang an, es zu verinnerlichen, fang an, es laut auszusprechen, fang an, es auswendig zu lernen, weil das, was wir nicht wissen, das kann uns auch nicht retten und es kann uns auch nicht den Weg zeigen und es kann uns auch nicht auf dem Weg halten, sondern es ist so wichtig, dass wir gerade, wenn Zeiten schlechter werden, wenn Zeiten schlimmer werden, genau wissen, wo wir hingehen, was das Wort Gottes sagt zu den Situationen. Weil wie wollt ihr unterscheiden, wenn euch irgendeiner was sagt? Wie wollt ihr unterscheiden, was ihr auf YouTube hört? Wie wollt ihr unterscheiden, was irgendein Prediger sagt? Wie wollt ihr das auseinanderhalten, ohne das Wort Gottes zu kennen, ohne das Wort Gottes verinnerlicht zu haben? Also es ist so wichtig, wenn du Leben haben willst, dann musst du dich mit dem Wort beschäftigen. Lass es nicht aus deinen Augen, sondern bewahre es in Herz und Sinn. Ja, weil wenn wir das nicht tun, dann kann uns jeder Wind kann uns da wegwehen. Ne? Weil die Worte sind Leben für den, der sie findet, und Gesundheit für den ganzen Leib. Also mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Und dann geht es noch weiter. Entferne Unwahrheit aus deinem Mund, die Falschheit von deinen Lippen, denn deine Augen sollen gerade ausschauen, dein Blick gehe nach vorn, ebne die Bahn für deinen Fuß. Was heißt das, ebne die Bahn für deinen Fuß? Schmeiß alles raus, was im Weg liegt. Ja, wenn du zu Hause durch den Flur gehst und da steht da eine Kiste und dort die Schuhe und da hat noch einer was hingestellt, eine Tasche oder sonst irgendwie, und du gehst durch den Flur und stolperst hier und da und denkst, oh, so ein Mist. Schmeiß das raus, ebne deinen Weg, ne? Ebne die Bahn, schmeiß raus, was in deinem Weg ist, was dich einfach stört auf deinem geraden Weg mit Jesus. Ne? Da müssen eben Sachen raus. Manchmal müssen irgendwelche Hobbys vielleicht raus, oder es müssen irgendwelche Bekannte raus, oder der Zorn muss raus und der Ärger muss raus und die Sorgen müssen raus und alles, was so im Weg rumliegt, wo man dich irgendwie hängen bleibt. Alle schlechten Gewohnheiten, ne? Das alles muss raus. Deine Augen sollen gerade ausschauen, dein Blick gehe nach vorne. Ja, nicht immer links und rechts, und, ah, was der hat, ist auch schön, und was die hat. Sondern lass deine Augen gerade ausschauen, schau auf den Herrn. Der Herr geht uns voraus. Ne? Bring nicht ab, weder rechts, biege nicht ab, weder rechts noch links, halte deinen Fuß vom Bösen fern. Halleluja. Also, gerade ausschauen, alles aus dem Weg räumen, was da nicht hingehört, was uns hindert in unserem Weg. Das muss einfach raus. Und dann biege nicht ab, weder rechts noch links, und halte deinen Fuß vom Bösen fern. 2. Matthäus 7, 24. Darum, wer die meine Rede hört und tut sie, der gleicht. Bitte? Ach, Entschuldigung, ja. Ich meine, ich würde es wahrscheinlich. Stimmt. Ja, wenigstens einer da. Keine. Ja, steht hier auch, 2. Matthäus. Also, Matthäus 7, Vers 24. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Ja, also wir sollen Nachahmer Gottes sein. Es ja, gibt diese Bibelstelle, Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Als geliebte Kinder seid Nachahmer Gottes. Lasst uns den Herrn nachfolgen, allen Wegen, ne, unseren Blick gerade ausrichten, unseren Fuß auf ebenen Weg. Halleluja. Eine Bibelstelle haben wir noch. Nee, Ende. Halleluja. Ja, danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine große Güte, für deine Treue, Herr. Danke, Herr, dass du uns hilfst auf diesem Weg, Herr. Dass du uns nicht allein lässt, sondern dass du uns deinen Geist gegeben hast. Dass dein Geist da ist, uns führt, uns leitet, uns tröstet. Und dass wir dankbar sind für jede Ermutigung, für jeden Trost, für jede Ermahnung. Danke, Jesus, Herr, dass du uns ein dankbares schenkst. Dankbarkeit bahnt unserem Gott einen Weg. Ne? Seid dankbar in allem, denn Dankbarkeit bahnt Gott einen Weg. Ja, also, wenn ihr jemanden ermahnt, dann rettest du ihn vor dem geistlichen Tod. Das steht übrigens im Jakobusbrief, in Jakobus 5, Vers 19 bis 20. Wenn du jemanden ermahnst und du gewinnst ihn, dass er ablässt von seinem bösen Weg, dann rettest du eine Seele vom Tod, und eine Menge Sünden wird bedeckt. Amen.